Der Toreo Trader Insights Podcast wird dir präsentiert von Freestocks. Freestocks ist dein Broker für den kommissionsfreien Handel von Aktien und Optionen. Garantiert mit bester Ausführung. Mehr Infos und Demo unter www.freestocks.com. Der Link dazu ist auch in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Toreo Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und für diese Folge habe ich mir Christian Schwarzkopf eingeladen. Mit Christian habe ich über Optionen gesprochen, seinen Weg an die Börse und natürlich die einfachste und beste Optionsstrategie. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risikohinweise in den Shownotes und wenn du schon mal da bist, dann sichere doch gleich dein Gratis-Exemplar des Trader-Magazins. Ich bin jetzt zusammen mit Christian Schwarzkopf vom Optionsuniversum und ich bin natürlich ganz gespannt, Christian, was dich an die Börse gebracht hat, wie das ganze Thema mit den Optionen läuft, was auch so die Erfahrungen sind, weil ihr macht ja auch viele Ausbildungen im Optionsbereich, ja, wie so die Leute einsteigen, vielleicht auch Motive, Schwierigkeiten, all das. Bin ich gespannt, mit dir jetzt mal ein bisschen zu ergründen. Deshalb vielen Dank erstmal, dass du dir Zeit nimmst und freue mich sehr, dass du mit im Podcast dabei bist. Also herzlich willkommen.
Hallo Wieland, ja, herzlichen Dank für die Einladung. Das mache ich sehr, sehr gerne und ich bin gespannt, was wir heute so besprechen werden.
Ja, das ist ja immer so ein offenes Gespräch. Ich habe ja nicht so einen Plan, den ich hier ablese, den ich auch grundsätzlich ab. Das nimmt ja die gesamte Spontanität. Aber trotzdem habe ich einen gewissen roten Faden, der sich eigentlich auch ergibt aus der Sache selbst, nämlich die Neugier, wie du angefangen hast, was dich zur Börse gebracht hat. Und das ist auch gerne die Einstiegsfrage. Also wie ist dein Werdegang?
Also ich bin in Berlin geboren und bin dort aufgewachsen. Ich bin nie aus Berlin rausgekommen, tatsächlich. Und nach dem Abitur habe ich mich entschieden, eine Banklehre zu machen. Und das war 1987. Und klar ist natürlich, wenn man in einer Bank anfängt zu arbeiten, dann hat es irgendwas mit Geld zu tun. Und das hat mich von Anfang an fasziniert, Wertpapiere und Geld, dieses Thema. Und ich konnte es kaum erwarten, bis ich dann endlich als Auszubildender in meinem Rundlauf in der sogenannten Wertpapierabteilung damals angekommen bin, weil das war ein faszinierendes Thema. Es war aber auch eine Welt, die ich noch gar nicht kannte. Und da bin ich das erste Mal so mit der Börse in Berührung gekommen. Da habe ich dann eben gemerkt, dass man mit Aktien schnell Geld machen kann, wenn man richtig liegt. Ja, aber auch musste ich selbst schmerzhaft erfahren bei meinen ersten Aktientrades, man kann auch Geld verlieren. Ja, es war auch tatsächlich nicht gerade die beste Zeit, um anzufangen. Wie gesagt, 1987 war das, nicht? Und wir erinnern uns alle noch, dass da war auch mal ein Börsencrash. Und ich hatte dann ein paar Monate vorher tatsächlich, ich kann mich noch erinnern, ich hatte damals eine Vergütung bekommen als Auszubildender von in Höhe von 700 D-Mark noch damals, ja. Und wohnte aber noch bei meinen Eltern, hatte kaum Kosten und konnte dann mir ein paar Monatsgehälter zusammensparen und damit anfangen, an der Börse irgendwas zu kaufen, ohne einen großen Plan oder so. Ich habe dann einfach irgendwelche Aktien ausgewählt, die ich kannte. Die allererste Aktie, die ich gekauft habe, die gibt's schon lange nicht mehr. Das war eine Aktie der Berliner Bank. Das war nicht mein Arbeitgeber, aber die Berliner Bank war sehr präsent an allen Ecken in Berlin. Und ich dachte, das ist sicherlich eine gute Bank und dann kaufe ich einfach mal die Aktien. Das hat auch, ich weiß gar nicht, das hat mäßig geklappt. Ich glaube, ich habe sogar ein paar D-Mark damals damit verdient. Aber dann, wie gesagt, kam dieser Börsencrash und da musste ich dann schmerzhaft erfahren, dass es auch mal in die andere Richtung gehen konnte und einen großen Teil meines Startkapitals gleich wieder verloren. So waren meine ersten Berührungen mit der Börse.
Ja, ich meine, du bist einer der wenigen, der den Crash 87 erlebt hat. Die meisten, mit denen
Ja.
ich rede, die sind halt irgendwie um die Jahrtausendwende dann da reingekommen. Ist ja auch schon lange genug her. Aber ich meine, du blickst ja schon auf Jahrzehnte an Erfahrungen und aufs Börsengeschehen. Und das ist natürlich etwas, was auch natürlich eine entsprechende Erfahrung mitbringt, in dem Sinne von, was ist gut und was läuft nicht so gut. Und da
Ja.
ist natürlich auch die Frage, was hat dich denn dann von den Aktien hin zu den Optionen gebracht? Weil damit kannst du ja auch gewaltig Geld verlieren, aber auch verdienen. Je nachdem.
Ach, das hat dann noch Jahrzehnte gedauert, bis ich irgendwann bei den Optionen gelandet bin. Ne? Ich habe dann trotz dieses Börsencrashs von 1987 weiter erstmal Aktien gehandelt, aber nie ohne einen richtigen Plan, was ich da mache. Ja, also es waren spontane Entscheidungen, irgendeine Aktie zu kaufen oder zu verkaufen. Das hat so mäßig funktioniert. Klar, wenn man an der Börse investiert und die Börse nach oben geht, wenn man dann nicht allzu großes Pech hat, muss man vielleicht dann auch ein bisschen Geld verdienen, ne? Aber so richtig konsistent war das nicht und auch nicht, dass ich ja damit reich geworden bin oder so, wie ich mir das anfänglich in meiner Naivität ge gedacht hatte, ne? Und irgendwann habe ich dann wieder ganz aufgehört mit dem eigenen Handeln und habe dann mein Geld irgendwie angelegt in irgendwelchen Fonds. Damals gab es auch dieses ganze Segment der ETFs und so, das gab es noch gar nicht. Es gab nur aktiv gemanagte Fonds, die dann mal auch besser liefen als der Markt und mal schlechter. Aber gut, immerhin musste ich mich nicht selbst drum kümmern, womit ich ja nicht so glücklich war, einfach weil es nicht so die Rendite gebracht hatte, die ich mir vorgestellt hatte. Ja, so plätscherte das dahin jahrzehntelang. Und dann kam irgendwann ein Punkt. Also ich muss dazu sagen, ich habe nach dieser Lehre in der Bank habe ich angefangen zu studieren. Nebenbei habe ich aber immer weiter in der Bank gejobbt, um mir ein bisschen Geld zu verdienen, so dass ich diesen Kontakt zu der Bank nie verloren habe. Und nach dem Studium haben die mir dann auch haben die mir angeboten, im Prinzip meinen Wunschjob, ja, den ich mir gewünscht habe. Sie haben die Stelle sozusagen geschaffen damals. Habe ich dort auch nach dem Studium wieder dann Vollzeit natürlich gearbeitet. Und ich habe gearbeitet in der Abteilung Treasury, so hieß die. Das ist eine Abteilung, die kümmert sich um die Eigenanlagen der Bank, also nicht um Kundengelder, sondern um das Vermögen der Bank. Das muss ja auch irgendwie möglichst gut angelegt werden. Der Laie denkt sich immer, es ist so, es gibt Kunden, die zahlen irgendwie auf ihre Konten Geld ein und das nimmt die Bank und das verleiht sie dann eben an Kreditkunden. Das stimmt natürlich auch, das ist ja das klassische Bankgeschäft, aber in der Regel, wenn man nicht gerade eine Spezialbank ist, dann ist es immer so, dass die Kundeneinlagen das um ein Vielfaches das übersteigen, was man als Kredit herausgibt, ja, sodass da immer noch Geld übrig bleibt. Und damit muss man eben irgendwas Sinnvolles anstellen. In unserem Fall war das damals so, dass wir ein großes Wertpapierportfolio hatten, was zu 99% aus festverzinslichen Wertpapieren bestand. Und da gibt es natürlich auch wie bei Aktien Kursrisiken, die wir irgendwie versuchen mussten im Griff zu halten, zu steuern. Und irgendwann, das war vielleicht so, muss ich mal selbst darüber nachdenken, es muss so um die Jahrtausendwende gewesen sein, ums Jahr 2000 herum, habe ich angefangen, mich mit dem Thema Optionen zu beschäftigen, eigentlich nur aus der Intention, dass ich mal gehört hatte, mit Optionen kann man irgendwie irgendwelche Risiken absichern. Und so bin ich an das Thema Optionen geraten damals. Es war zu der damaligen Zeit, im Jahr 2000, gab es vermutlich, behaupte ich einfach mal, im deutschsprachigen Raum niemand, den man fragen konnte bezüglich Optionen. Es gab In Amerika bin ich dann fündig geworden, habe da ein paar Bücher zu diesem Thema gefunden, die ich verschlungen habe, und hab mich dann im Prinzip selbst in diese Materie eingearbeitet. Ja, das war ein langer Prozess, der ja, ich würde sagen, Jahre dauerte, bis ich dann dieses Wissen angehäuft hatte, von dem ich heute noch profitiere. Ja, so war das.
Ja gut, man muss ja erstmal eine Basis schaffen. Ja,
Ja.
und das ist natürlich auch etwas, das viele einfach nicht verstehen oder verstehen wollen oder wie auch immer. Ja, das ist ja ein langer Lernprozess. Auch das Thema Börse, ja, Trading an sich. Ja, wir alle machen und geben Seminare und machen so Coachings. Aber kann ja immer nur ein Anfang sein, ja. So, und dann darf darauf gerne aufgebaut werden, muss aber auch. So, und das verstehen oder vergessen eine ganze Reihe Leute eben einfach, sagen, okay, jetzt habe ich das Wochenende mir das angehört und jetzt weiß ich ja Bescheid. Und ich kann mir vorstellen, gerade bei Optionen ist das ein Kardinalsfehler, oder?
Definitiv. Also erstmal geht es darum, dass Optionen sind nicht so einfach zu verstehen wie eine Aktie, ne? Also das versteht wahrscheinlich fast jeder. Wenn ich Optionen versuche, jemanden zu erklären, der noch nie was davon gehört hat, dann wird schon schwierig, ihm das in zwei, drei Sätzen zu vermitteln, ne? Und selbst wenn die Theorie irgendwann verstanden worden ist, wie du schon sagst, also der Teufel liegt dann natürlich im Detail, ja, wie ich damit in der Praxis genau umgehe. Ja, das ist, dazu gehört viel Erfahrung, und wir versuchen natürlich in unseren Coachings diese Erfahrung zu vermitteln. Wir haben auch Ausbildungsformate, die wir bewusst über 6 Monate strecken, damit wir die Chance haben, Trades von Anfang bis zum Ende zu begleiten auf unseren Konten, dass die Kunden dann eben auch sehen können, wie das Ganze funktioniert, wie wir in unterschiedlichen Situationen reagieren und so weiter und so fort. Ja, das ist, ja, also ich würde sagen, die Theorie zu vermitteln, das ist, wirst du mir vielleicht zustimmen, relativ einfach, aber eigentlich liegt die Herausforderung darin, auch zu vermitteln, wie man denn in der Praxis mit umgeht, ne?
Ja, ist definitiv so. Ich meine, wir kennen alle dieses ganze YouTube-Thema. Und natürlich kann man sich alles Mögliche angucken und auf YouTube anschauen und wahrscheinlich gibt es keine Inhalte mehr, die wirklich geheim sind. Aber wenn es eben so einfach wäre, würde das ja tatsächlich auch ausreichen. Tut es aber nicht. Ja, weil eben genau das fehlt, diese Vorbildfunktion, die man dann vielleicht auch hat als Trader, wenn man dann die Leute in die Ausbildung bringt und die dann eben dann zugucken können. Ja, und dann eben wirklich zu zeigen, wie gehe ich denn in gewissen Situationen um. Das hat ja viel mit dem Verhalten zu tun, mit den Emotionen. So, von daher kann ich das absolut unterstreichen.
Ja, natürlich,
Ja,
und
das
viele
ist
unterschätzen dann auch diese Sachen, nicht? Also wenn du ihnen irgendwelche Kapitalkurvenentwicklungen zeigst und dann sagst du, naja, hier war mal eine Phase von, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Monaten, vielleicht sogar ein ganzes Jahr, wo es gegen dich gelaufen ist, wenn du unsere Strategien umsetzt, wo es dann mal so gewesen wäre, dass du sogar nicht nur kein Geld verdient hättest, sondern sogar was verloren hättest. Ja, und dann guckt man auf den Langfristchart und sagt, naja, und diese kleine Delle, die sitzt man einfach aus. Aber wenn es dann mal so ist, dass man in dieser Delle drin ist, dann ist das emotional ein ganz, ganz anderes Thema. Ja, und natürlich habe ich da auch schon erlebt, dass Leute dann bei dem ersten kleinen Drawdown gleich ihre Flinte ins Korn werfen, ja. Und auch das ist was wir versuchen, irgendwie den Leuten zu vermitteln, dass solche Phasen kommen werden, und dass man damit umgehen können muss. Sonst sollte man sich vielleicht ein anderes Hobby suchen. Ja.
Ja, wobei, das ist ja auch ein geflügelter Begriff, Hobbys kosten halt Geld und viele akzeptieren das dann auch.
Ja.
Nur das ist natürlich auch nicht die Idee, die wir mit dem Trading verbinden. Ich finde, ist aber im Grundsatz ist ein wichtiger Aspekt. Und man muss natürlich auch dazu sagen, wenn du auf die Kapitalkurve schaust, das, was du gesagt hast, ja, da hast du einen Drawdown, dann ist man natürlich geneigt, die Position aufzulösen, was auch nachvollziehbar ist. Weil am Ende, und das ist das Problem mit Echtzeit, du weißt ja nicht, wie es weitergeht. So.
Ja, ja,
Und das ist
ja.
eben die Falle, in der wir dann stecken. Und dann hast du eine Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung lautet, Karten vom Tisch und abwarten oder eben nicht. Ja?
Genau.
Und wir alle kennen die Situation, du hast es ja selber auch erlebt, 1987 dann den Crash. Das wäre vielleicht die Gelegenheit gewesen, die Karten rechtzeitig vom Tisch zu nehmen. Du weißt es halt bloß nicht.
Du weißt es halt nicht, ne? Und genauso schlimm ist es eben, wenn du dich nicht traust, die Karten vom Tisch zu nehmen, nicht? Obwohl es dein Regelwerk eigentlich sagt, nicht? Also der Markt ist seit Tagen gefallen wie ein Stein und deine Verluste werden größer und größer. Und eigentlich hättest du schon längst aussteigen müssen, aber wir kennen das ja alle, so beten und hoffen, nicht? Es muss doch jetzt mal wieder eine kleine Gegenreaktion kommen, nicht? Und das ist das Schlimmste, daran scheitern die meisten Leute, dass sie es nicht schaffen, diszipliniert das Regelwerk, das sie sich selbst gegeben haben, im Prinzip umzusetzen, ja? Und auch natürlich, ich bin ja auch nicht fehlerlos und auch ich musste oft schmerzhaft die Erfahrung machen, dass es wirklich nicht schlecht ist, wenn ich habe mir ja was dabei gedacht, als ich mir diese Regeln selbst gegeben habe. Und meine Erfahrung ist immer wieder, es ist meistens eine ganz gute Idee, sich an diese Regeln dann tatsächlich auch zu halten, ne? Und ich gebe offen zu, dass es mir bis heute nicht immer leicht fällt, das zu tun, aber ich habe es gelernt, in den meisten Fällen jedenfalls meine Emotionen beiseite zu schieben und dann einfach ohne lange darüber nachzudenken, wie ein Automat zu reagieren und zu sagen, jetzt ist es eben so und ich steige aus. Und wenn der Markt morgen dreht, na und trotzdem war es richtig, diesen Trade heute zuzumachen, denn gerade im Optionsbereich ist es öfters so, je länger du zuguckst, desto schlimmer wird das, desto schneller läuft der Trade gegen dich, ja. Also es ist nicht so, dass ich, sage ich mal, am ersten schlechten Tag verliere ich eine Summe X und diese Summe X verliere ich dann jeden weiteren Tag, wo es gegen mich läuft. Nee, diese Summe X steigt exponentiell an, ja, und das macht es dann so gefährlich, das aussitzen zu wollen.
Ja, wobei das wahrscheinlich auch eher so ein Thema im Optionsbereich ist, ja, dass
Ja.
sich das immer noch verschlimmert. Ja, eine Aktie, die kann halt, ja klar, die fällt eben konstant in dem Sinne
Genau.
von, ja, sondern also die fällt ja nicht exponentiell.
Ja.
Aber wer weiß, ne, auch ein
Im
Unternehmen kann ja auf einmal
ja.
verschwinden.
Ja. Im Optionsbereich, also das geht jetzt vielleicht ein Tick zu weit, weil es wird jetzt zu mathematisch, aber hat was mit dem sogenannten Gamma zu tun. Es gibt ja diese Griechen im Optionsbereich, Delta, Gamma, Vega, Theta und so weiter und so fort. Und das Gamma ist nicht gerade ein großer Freund von uns, ja, also so wie wir Optionen handeln. Das Gamma führt nämlich dazu, dass genau das eintritt, was ich eben geschildert habe. Wenn die Position gegen dich läuft, dann wird es von Tag zu Tag schlimmer, ja. Und es sind so Sachen auch, die muss man zumindest einmal begriffen haben, sonst wundert man sich irgendwann, dass das Loch noch viel größer ist, als man vorher gedacht hat, ja.
Ja, das ist wie mit dem Hebelzertifikat oder so ein Knockout. Ja, das kann man dann mit ja am ehesten vergleichen. Wenn es für
Ja.
dich läuft, wird der Hebel immer kleiner. Ja. Und wenn er
Genau.
gegen dich läuft, wird der Hebel immer größer und haut dich halt weg. Ja.
Genau, genauso
Naja.
ist es, Wieland, hinter so einem Hebelzertifikat steht nämlich auch nichts anderes als Optionen, ja. Also der Emittent eines solchen Hebelzertifikats, der bastelt das für sich mit Optionen nach. Ja. Deshalb ist das so.
Ich meine, du hast es schon genannt, das Thema mit den Griechen. Das ist ja aus meiner Sicht zumindest eigentlich das Komplexeste, was Optionen ausmacht. Ich meine, da kann man wahrscheinlich auch über die Strategien dann gehen. Das ist auch nochmal schön komplex. Aber was hat es mit den Griechen eigentlich wirklich auf sich?
Die Griechen sind nichts anderes als ein Hilfsmittel, was uns ja dabei hilft, zu beurteilen, wo die Chancen und wo die Risiken einer Optionsposition liegen. Ja, also tatsächlich ist es so, wenn ich eine Aktie kaufe, dann weiß ich, wo ist mein Risiko. Na klar, wenn der Aktienkurs fällt, dann mache ich Verlust. Bei Optionen ist das Thema ein bisschen komplexer. Auch dort ist es so, es gibt immer ein Underlying, auf das sich die Optionen beziehen. Das kann eine Aktie sein oder ein Index. Das kann auch ein Rohstoff, Future sein. Was auch immer. Machen wir ruhig ein einfaches Beispiel. Das Underlying ist eine Aktie. Auch da ist es natürlich so, wenn sich das Underlying irgendwo bewegt, nach unten oder nach oben, dann gewinnt oder verliert meine Position. Die reagiert natürlich darauf. Aber das ist bei weitem nicht das einzige Risiko, was ich habe, wenn ich Optionen kaufe oder verkaufe. Es gibt noch andere Einflussfaktoren auf den Optionspreis. Und da ist vor allem zu nennen die sogenannte Volatilität, die eingepreist wird in den Optionspreis, also die Schwankungsbreite, mit der die Marktteilnehmer in der Zukunft rechnen. Wir sprechen da von der impliziten Volatilität. Und da kann man sich vorstellen, dass die Schwankungsbreite, die für die Zukunft erwartet wird, die ist natürlich nicht konstant, ja. Also je nachdem, wie unsicher gerade die Lage ist an der Börse, wird mehr oder weniger Schwankung eingepreist und das bewegt den Optionspreis. Also der Optionspreis reagiert auf eine Veränderung der Volatilität. Und schließlich und endlich haben wir dann auch noch den wichtigen Einflussfaktor Zeit. Ja, das ist der Optionsgrieche Theta, der das misst. Jeden Tag die Fälligkeit rückt jeden Tag um einen Tag näher heran und auch das beeinflusst den Optionspreis, ja. Und dieses Zusammenspiel von verschiedenen Einflussfaktoren, das muss man natürlich kennen. Und die Einflussfaktoren, wie groß der Impact eines einzelnen dieser Faktoren auf meinen Optionspreis ist, das messen die sogenannten Griechen, ja. Und ich kann dann eben ablesen anhand der Griechen, wie groß ist mein Risiko, dass diese Position verliert und wie groß ist meine Chance, dass diese Position gewinnt, wenn XY passiert. Dazu dienen diese Griechen.
Die Griechen sind ja auch ein Grund, warum es wahrscheinlich auch so schwer ist, die passende Option dann immer so rauszusuchen. Ja, weil man muss sich ja wenn du eine Aktie nimmst, okay, es gibt halt nur die eine im Regelfall. Klar gibt es noch so Aufgliederungen, ja, aber Stamm, Namen oder was weiß ich, was es so alles gibt. Aber ne, es gibt ja eben nur das eine Unternehmen. Aber bei Optionen hast du eben ganz viele Faktoren, die damit reinspielen und du kannst Glück haben oder Pech haben. Also so empfinde ich das jedenfalls, dass du dich irgendwie für eine Option entscheidest, die, obwohl der Wert oder die Aktie steigt, fällt. Ja, obwohl du eigentlich alles richtig machst oder weniger verdient, proportional gesehen.
Definitiv. Deshalb ist es so wichtig, sich, bevor man den allerersten Optionstrade macht, sehr intensiv mit der Theorie, die dahinter steht, zu beschäftigen. Es gibt ja einen Grund, warum die eine Option, die du ausgewählt hast, vielleicht gar nicht so gut performt, wie man sich das vorher, überlegt hatte. Ja? Zu diesem Thema vielleicht auch eine kleine Anekdote. Lange bevor ich mich mit Optionen beschäftigt habe, habe ich auch schon mal Optionen gehandelt. Ich wusste es bloß nicht, ja. Weil damals hieß das noch nicht Zertifikate, Optionsscheine waren es, Optionsscheine. Ich hatte überlegt, ich bin ja Schweinchen schlau, irgendwie, wenn ich einen Call-Optionsschein und einen Put-Optionsschein kaufe, dann kann ja im Prinzip gar nichts schief gehen, weil die Aktie wird sich ja entweder nach oben oder nach unten bewegen. Gut, dann verliert der eine an Wert, aber er kann ja nicht unter Null fallen und der andere wird hoffentlich sich mehr als verdoppeln. So war meine naive Idee damals, ja. Und dann dachte ich, na gut, das ist jetzt werde ich reich Knopf und habe die ersten Trades aufgesetzt und habe dann festgestellt, so ist es nämlich gar nicht. Das tatsächlich ist eingetreten, die Hälfte von meiner Vorhersage, nämlich der eine, entweder der Call- oder der Put-Optionsschein, ist nahezu wertlos geworden im Laufe der Zeit. Aber der andere, ist vielleicht ein bisschen angestiegen, hat dann aber auch wieder an Wert verloren. Und das konnte ich damals gar nicht verstehen. Heute weiß ich das natürlich, woran das liegt. Weiß, wie schwierig es ist, mit dem Kauf von Optionen, nichts anderes habe ich damals gemacht, mit dem Kauf von Optionen Geld zu verdienen, weil man mit dem negativen Zeitwertverfall zu kämpfen hat. Von Tag zu Tag wird die Option ein bisschen weniger wertlos, wertvoll, also einfach weil die Zeit voranschreitet. Und dann tritt genau oder kann eintreten, was du geschildert hast. Ich kaufe vielleicht einen Call, wo, von dem ich weiß, der sollte davon profitieren, wenn das Underlying steigt. Und dann steigt das Underlying, aber gleichzeitig geht natürlich die Restlaufzeit meiner Option zurück. Und dann habe ich zwei Faktoren, die gegeneinander wirken. Der steigende Underlying führt zu einer Erhöhung des Optionspreises, aber gleichzeitig die zurückgehende Laufzeit führt zu einer Verringerung des Optionspreises. Und wenn dann der eine Faktor, der negative, stärker ist als der positive, dann habe ich genau den Fall, den du angesprochen hast. Ich bin zwar eigentlich richtig positioniert, verliere trotzdem Geld. Ja. Und das musste ich auch irgendwann, als ich mich mit dem Thema Optionen denn, damals so um die Nullerjahre intensiver beschäftigt habe, ist mir das auch relativ schnell aufgefallen, dass das genau das Problem ist. Und dann habe ich eben gesagt, dann muss man den Spieß eben umdrehen. Wenn es so ist, dass es so schwer ist, mit dem Kauf von Optionen Geld zu verdienen, na, dann wechsle ich doch auf die andere Seite. Dann werde ich Stillhalter, dann verkaufe ich Optionen, denn dann nehme ich immer eine Prämie ein. Und wenn alles gut geht, dann sehe ich, wie die eingenommene Prämie, wenn alles gut geht, dann kann ich diese eingenommene Prämie einfach am Ende behalten, ne? Und so, ja, so, das ist eigentlich die Basis immer noch von meinem heutigen Optionshandel, dass ich eben auf der Stillhalterseite unterwegs bin, dass ich Optionen verkaufe und Prämien dafür einnehme. Ja.
Und dafür
Jetzt.
brauchst du ja noch nicht mal wirklich die Aktie selbst oder das Underlying selbst, sondern du kannst ja eigentlich dann wirklich den berühmten Leerverkauf damit machen,
Genau,
oder?
genau. Es gibt dann, es gibt eben verschiedene Motivationen, das zu tun. Das ist auch eine sehr beliebte Strategie. Das ist die Covered-Call-Strategie, werden die meisten Zuhörer vielleicht schon mal gehört haben. Wenn ich eine Aktie besitze, dann kann ich auch Optionen darauf schreiben, wie man sagt. Also Optionen verkaufen, die sich auf dieses Underlying beziehen und eine zusätzliche Prämie einnehmen. Und wenn der Markt moderat steigt, dann werde ich am Ende der Laufzeit die Prämie behalten dürfen und habe die Aktie weiterhin, habe also ein kleines Zusatzeinkommen. Wenn der Markt sehr stark steigt, dann wird es so sein, die Prämie kann ich trotzdem behalten, aber mir wird dann die Aktie weggecallt werden. Das heißt, meine Option, da gibt es ja einen Gegenpart, der die gekauft hat, der wird sein Recht ausüben, die Aktie von mir zu beziehen und dann bin ich die Aktie los. Aber das ist natürlich dann ein Luxusproblem, weil ich habe trotzdem immer noch Geld verdient. Ich habe zwar ein bisschen was liegen gelassen dadurch, dass ich diese Option verkauft hatte, aber ich habe trotzdem immer noch Geld verdient. Das ist die eine Möglichkeit, mit Optionen sich ein kleines, als Aktionär, sich ein kleines Zusatzeinkommen zu verdienen, eventuell. Die andere Möglichkeit ist, was du schon gesagt hast, ich habe die Aktie gar nicht. Ich verkaufe nur Optionen, um diese Prämien zu kassieren. Und mein Job ist es dann danach, dafür zu sorgen, durch ein cleveres Risikomanagement, dass ich zumindest einen Großteil der eingenommenen Prämien behalten darf. Ja, das ist.
Und das ist natürlich genau die Frage, weil so wie du es gerade, oder wenn man mal darauf schaut und wie du es ein bisschen angedeutet hast, eigentlich könnte es ja so eine Sache sein, wo du sagst, es ist eine sichere Wette. Ja, verkaufe ich halt eine Aktie, die ich nicht habe. Ja, das ist sozusagen wie ein Freispiel. Ja, ich übertreibe mal. Aber natürlich ist es auch wieder nicht so einfach und ist auch nicht die Gelddruckmaschine, sondern ja, man kann damit natürlich genauso Geld verlieren. Das darf man natürlich auch nicht
Definitiv.
vergessen.
Und ich sehe mich auch gar nicht so als großen, wie soll ich das ausdrücken, als großen Trader-Guru oder Trader-Fuchs oder weiß ich was. Also ich verdiene gar nicht mein Geld dadurch, dass ich so ein geschickter, gewiefter Börsenhändler bin. Ganz im Gegenteil, ich verdiene mein Geld dadurch, dass ich, glaube ich, ein ganz guter Risikomanager bin. Ja, und das versuchen wir auch unseren Kunden von Anfang an einzutrichtern. Kümmert euch um das Risiko, nicht um die Gewinne. Die kommen, jetzt um es überspitzt mal zu formulieren, die kommen fast von alleine, wenn ich funktionierende Strategien anwende. Aber ich muss das Risiko im Griff halten und muss deshalb vielleicht auch mich von einer Position vorzeitig trennen, die ja, die ich eigentlich gerne länger gehalten hätte oder sowas. Ja, und das ist so ein bisschen die Philosophie, die dahinter steht. Wir sind eher Risikomanager als gewiefte Börsenhändler.
Ja, aber es ist letztendlich etwas, was sich jeder ins Buch schreiben darf. Ja. Und das hat auch ein bisschen was Allgemeines fürs Leben. Auch da gilt es, gewisse Risiken zu managen. Ohne natürlich zu vergessen, dass ohne Risiko auch kein Gewinn entstehen kann. Ja, wie soll das gehen? Ja, da wird ja nichts verschenkt. Ja, jeder will was rauskriegen, wenn er irgendwas macht, ist ja logisch. Und wenn ich ein Risiko eingehe, dann will ich natürlich auch was dafür haben. Ja, sonst brauche ich kein Risiko einzugehen. Ja, so, das ist ja eigentlich auch so der Punkt dabei. Wenn ich eine Option raussuche, was sind denn so die Kriterien, auf die ihr achtet? Oder so, was ist denn die richtige Option sozusagen?
Ja, die richtige Option, ja. Also es ist die erste Frage, die man sich stellen muss: Was will ich eigentlich erreichen mit meinem Optionstrade? Ja, sagen wir mal, ich möchte so handeln, wie wir es eigentlich empfehlen. Das heißt, ich möchte Optionen verkaufen, um Prämien zu kassieren, und möchte das vor allem mit einer geringen Wahrscheinlichkeit tun, dass dieser Trade am Ende ein Verlusttrade wird. Dann geht es darum, Optionen zu verkaufen, die möglichst weit aus dem Geld sind, aber auch wiederum nicht zu weit. Was heißt das, aus dem Geld sind? Der sogenannte Strike, also der Preis, zu dem man, wenn man die Option eines Tages, wenn der Käufer der Option die ausübt, zu diesem Preis, den man Strike nennt, kann er dann am Ende die Aktien kaufen oder verkaufen. Und wenn wir jetzt mal ein einfaches Beispiel machen, sagen wir mal, wir haben eine Aktie, steht aktuell bei 100 und ich verkaufe Optionen, die einen Strike haben. Also jetzt müssen wir eigentlich differenzieren. Verkaufe ich Puts, verkaufe ich Calls? Sagen wir mal, ich verkaufe Puts und ich verkaufe Puts, die einen Strike-Preis haben von, sagen wir mal, 95. Dann bin ich gerade mal um $5 vom Geld weg. Aktueller Aktienkurs 100, mein Strike-Preis ist 5,95. Wenn ich jetzt aber Optionen verkaufe, diese einen Strike haben vielleicht bei 80 oder 70, dann bin ich 20 oder $30 vom Geld weg, wie die Optionshändler sagen. Und je weiter ich vom Geld weg bin, desto sicherer ist im Prinzip der Trade, weil das Underlying muss sich dann schon zumindest sehr nah an meinen Strike bewegen, damit dieser Trade ein Verlierer wird. Und auf der anderen Seite, die Kehrseite der Medaille ist natürlich, je weiter ich vom Geld weggehe, desto weniger Prämie bekomme ich. Das heißt, ich muss irgendwo, wenn ich zu weit weggehe vom Geld, dann bekomme ich nur wenige Cents für meine verkauften Optionen. Und das lohnt sich dann nicht so richtig. Da haben wir dann immer die Gefahr, dass ich zwar. Also wir sagen immer, wenn man sowas macht, dass man sehr weit weggeht vom Geld, sehr, sehr viele kleine Prämien einzusammeln, dann muss man, das liegt in der Natur der Sache, sehr viele Optionen verkaufen, damit man irgendwie insgesamt einen Betrag kassiert, der, ja, von dem man anstrebt eben. Und da besteht immer die Gefahr, wenn der Markt immer crasht, dann werden diese Optionen angelaufen. Wir vergleichen das immer, das ist wie Pennies vor der Dampfwalze aufsammeln. Ja, das geht in 99% der Fällen gut und irgendwann überrollt dich die Dampfwalze. Also, und diese Balance zu finden, ja, wie weit gehe ich jetzt vom Geld weg, nicht zu nah ans Geld, aber auch wiederum nicht zu weit. Das ist ein Thema, wo ist eigentlich das Chance-Risiko-Verhältnis am besten? Und wenn man so jetzt pauschalen Rat geben sollte, dann würde ich sagen, man sollte auf das sogenannte Delta, jetzt sind wir schon wieder bei den Griechen, gucken und Optionen auswählen, die so ein Delta haben, vielleicht von 20 oder 10. Man kann das Delta, das hat eigentlich eine andere Bedeutung, aber man kann das Delta auch als Proxy benutzen, dass dieser Strike-Preis für die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Strike-Preis angelaufen wird. Ja, also wenn ich Optionen mit einem Delta von 10 verkaufe, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei ungefähr 10%, dass die Aktie diesen Strike-Preis erreicht. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu meinem ursprünglichen Beispiel, ich habe eine Aktie bei 100, wenn ich jetzt Optionen mit einem Strike von 95 verkaufe, die werden höchstwahrscheinlich ein Delta haben von vielleicht 40, 45, also eine Wahrscheinlichkeit von knapp der Hälfte, dass dieser Strikepreis angelaufen wird. Das ist eher schlecht für mich, wenn ich als Optionsverkäufer unterwegs bin. Ich will lieber eine geringere Wahrscheinlichkeit, deshalb wie gesagt, zu Delta 10, Delta 20, ist ein ganz guter Orientierungspunkt, dort irgendeine Option auszusuchen. Anderes Thema noch Laufzeit, ja. Es gibt inzwischen Optionsfälligkeiten fast im Tagesrhythmus. Wir haben Optionen tatsächlich, die jeden Tag fällig werden. Inzwischen, das ist auf die S&P 500 Optionen sind solche zum Beispiel. Also es gibt auch ganz, ganz unterschiedliche Laufzeiten und hier auch würde ich auch unter Abwägung von Chance-Risiko-Gesichtspunkten sagen, eine gute Laufzeit sind vielleicht so 45 bis 60 Tage in der Zukunft eine Fälligkeit rauszusuchen. Ja, das sind so
Ja.
Eckpunkte, an denen man sich orientieren kann.
Ich meine, viele machen ja auch sowas, wenn die das höre ich oder lese ich es mir so ab und an mal, wenn die dann halt irgendwie eine Position haben und die läuft nicht so wie gewünscht, dann rollen die einfach. Das heißt, so wie ich das verstehe, die lösen halt die eine Option auf und wechseln die andere ein. Ist sowas sinnvoll
Sowas ist
oder ist es
durchaus.
eigentlich ein Verzögern von Schmerz?
Ja, gute Frage, Wieland. Sowas ist grundsätzlich schon sinnvoll, ja, denn tatsächlich ist es so, ich verkaufe eine Option oder ich setze auch eine komplexe Optionsstrategie auf, die aus mehreren Optionen besteht und habe natürlich, weil ich ja darauf achte, am Anfang ein hoffentlich optimales Chance-Risiko-Verhältnis aus meiner Sicht. Und jetzt vergeht Zeit, jetzt bewegt sich das Underlying in irgendeine Richtung und jeden Tag wird mein Chance-Risiko-Verhältnis in der bestehenden Position ein anderes. Es kann sich verbessern, es kann sich aber auch verschlechtern. Und in dem Moment, wo es sich stark verschlechtert, ist es eine ganz gute Idee, daraus wieder eine andere Position zu machen, die ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis hat. Und das ist genau das, was du schilderst, was wir dann als Rollen bezeichnen. Dennoch darf man nie vergessen, Rollen ist so ein bisschen verharmlosend als Begriff, ja. Im Prinzip mache ich nichts anderes, als dass ich eine bestehende Optionsposition auflöse, einen Verlust realisiere und eine neue Position aufbaue. Ja, ich kann das auch gedanklich komplett trennen und sagen, ich verabschiede mich aus meiner bestehenden Position, sage, das war ein Satz mit X, das war nichts, den Verlust muss ich leider realisieren und setze was Neues auf. Deshalb ist auch immer der Rat an dieser Stelle, auf keinen Fall irgendwie blind rollen, weil man nicht akzeptieren will, dass man Verlust gemacht hat, sondern sich immer die Frage beim Rollen stellen, würde ich diese neue Position, die ich gerade da im Begriff bin, aufzubauen, würde ich die auch aufbauen wollen, wenn es die alte gar nicht gäbe, ja? Und wenn ich zu dem Schluss komme, Eigentlich fühle ich mich damit nicht wohl. Der einzige Grund, dass ich rolle, ist nur, weil ich nicht akzeptieren will, dass ich einen Verlust gemacht habe. Dann ist es eigentlich keine gute Idee, zu rollen. Dann sollte man sagen, ich suche mir einen ganz neuen Trade.
Ja, das wollte ich nämlich genau auch gerade sagen, weil es hört sich nämlich so an, ich bin ja kein Optionshändler, sondern ich bin gehebelter Trader, CFDs, Futures, Forex, such dir was aus. Und das ist eben genau die Situation. Ja. Du bist im Minus und so stelle ich mir es dann eben so vor, das ist ja genau das, was man eigentlich ja nicht machen sollte. Ja. Du bist im Verlust, du schließt deine Position, nur um sie die gleiche Position nochmal zu eröffnen, in der Hoffnung, damit endlich mal den Gewinn zu machen, was natürlich nicht die Idee ist. Ja. So, und das ist auf der einen Seite natürlich ein Riesenvorteil aus meiner Sicht mit den Optionen, diese Möglichkeit eben zu haben, wenn man sie halt bewusst ansetzt, ja. Und nicht irgendwie aus Eitelkeit macht oder
Genau,
von der Version,
genau,
ja. Ja.
genau.
Ja, interessant. Ich meine, am Ende, und das ist ja auch so ein Thema, weshalb Optionen ja so ein bisschen jetzt nicht unbedingt super schwierig sind, aber
Zumindest erklärungsbedürftig, ja.
ja, und aber in der Praxis ist es natürlich auch schwierig anzuwenden, gerade, und das ist natürlich dann so ein deutsches Thema, unter den steuerlichen Aspekten, ja, so, ja, genau, dein Gesichtsausdruck, den kann man ja nicht hören, den kann man nur sehen, aber ja, der sagt alles, zwischen schmerzverzerrt und amüsiert bewegt sich das Ganze, weil es natürlich ein Thema ist, das gerade mit Optionen ja zum Tragen kommt, ja, dass so, oder mit einigen Strategien, die man dann fahren kann, wo du gleichzeitig eine Position ins Minus laufen lässt, bewusst, um eben die andere abzusichern und Gewinn und Verlust gleichzeitig machst,
So ist es.
dann aber eben an gewisse steuerliche Schwierigkeiten stößt. Und wie geht ihr damit um und was ist so deine Empfehlung für die Leute? Ist es die GmbH schon gleich oder was macht man?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass leider, ich unterstelle mal den Politikern, die das beschlossen haben, dass sie überhaupt nicht begriffen haben, was sie dort beschlossen haben. Also es war ja angeblich die Intention, die kleinen Privatleute vom Zocken abzuhalten. Ne? Ist ja vielleicht
Selbstverständlich.
sogar, bitte?
Selbstverständlich.
Genau. Ist ja vielleicht sogar, wie soll ich sagen, also es ist ja nicht die schlechteste Intention, aber sie haben eben nicht begriffen, dass sie genau das Gegenteil erreicht haben. Ja, durch diese Gesetzgebung ist es nämlich weiterhin möglich, in einem fast unbegrenzten Umfang Optionen ausschließlich zu verkaufen. Und wenn wir Optionen verkaufen, ist es so, dass wir ein begrenztes Gewinnpotenzial haben. Es ist begrenzt auf die eingenommene Prämie, aber wir haben ein unbegrenztes Verlustpotenzial. Ja? Warum ist es immer noch möglich unter der aktuellen Gesetzgebung? Weil, wenn ich Optionen verkaufe, dann ist das steuerlich ein sogenanntes Stillhaltergeschäft. Von diesem Gesetz, von dem wir jetzt sprechen, werden aber nur Termingeschäfte umfasst. Ja? Deshalb ist der unbegrenzte Verkauf von Optionen ist weiterhin möglich, auch steuerlich, steuerunschädlich. Und im Prinzip werden diese Leute, die vorher Optionsstrategien gemacht haben, die aus der Kombination von verkauften und gekauften Optionen bestehen, wobei die gekauften Optionen eine Absicherung gegen diesen unbegrenzten Verlust bedeuten, ja. Diese Leute können keine Optionen mehr kaufen, weil die sind steuerlich dann wieder ein Termingeschäft und werden dann getrieben in solche nackten Optionspositionen, die man ohne Absicherung eingeht, ja. Also das, was am Ende entsteht, ist genau das Gegenteil von dem, was der Gesetzgeber wollte. Ja. Das ist leider so. Und tatsächlich, du hast es schon, das Stichwort schon genannt, Wieland. Tatsächlich ist eigentlich die Empfehlung für alle, die so unbegrenzt weiterhin Optionen handeln wollen, wie sie es vorher gewohnt waren, eine GmbH zu gründen, auch wenn das Ganze natürlich keinen Spaß macht, weil es mit Aufwand verbunden ist und weil es natürlich auch nicht nur ein Initialaufwand ist, sondern auch jährlich muss dann Jahresabschluss gemacht werden und eine Steuererklärung und es muss eine richtige Buchhaltung gemacht werden. Das sind natürlich alles Themen, da muss man überlegen, ob man da Lust drauf hat. Und natürlich hat da nicht jeder Lust drauf. Das verstehe ich auch gut. Wir von Optionsuniversum, Olaf und ich, haben das natürlich getan, um unseren Handel weiter fortführen zu können. Und es haben auch überraschend viele Kunden diesen Schritt sind sie gegangen. Aber natürlich nicht alle. Manche haben ein zu kleines Konto, dass sich das nicht lohnt. Und andere haben gesagt, nee, das binde ich mir nicht ans Bein. Und wiederum andere haben gesagt, das sitze ich einfach aus. Es wird sich auch in ein paar Jahren wiederum erledigt haben. Dann wird sicherlich irgendein Gericht geurteilt haben, dass das Ganze verfassungswidrig ist. Aber das kann ja Jahrzehnte dauern, glaube ich, bis zu so einem Urteil kommt. Naja. Jedenfalls ist es ein sehr unerfreuliches Thema. Aber was mich überrascht hat, ich hatte eigentlich im ersten Augenblick habe ich gedacht, unser Geschäftsmodell, was wir bei Optionsuniversum haben, dass wir Privatleuten beibringen, wie man mit Optionen Geld verdienen kann, das ist tot, habe ich gedacht. Ja, weil wenn die Hürde ist, dass ich eine GmbH gründen muss, um das zu machen, vor allem wenn ich am Anfang stehe und noch nicht mal weiß, ob das, was ich da vorhabe, ob das wirklich eine profitable Angelegenheit für mich werden kann, dann ist es natürlich nochmal umso schwieriger für mich, die Entscheidung zu treffen, um es jetzt mal auszuprobieren, gründe ich meine GmbH. Das macht ja keiner. Und deshalb dachte ich, ja, ich muss mich nach einem neuen Job umtun oder weiß ich was. Aber ich bin wirklich überrascht, wie viele diesen Schritt gegangen sind. Ja. Und im Prinzip bleibt einem nichts anderes übrig. Es gibt drei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder ich schränke meinen Optionshandel stark ein, nicht? Indem ich, wie ich schon geschildert habe, ausschließlich Optionen verkaufe. Das ist vielleicht keine so gute Idee. Das zweite ist, ich mache die GmbH oder das dritte, ich wandere aus, nicht? Diese drei Möglichkeiten gibt es eigentlich.
Ja. Ja, ich meine, die Überlegung, die ist mir durchaus bekannt, weil die gleiche hatte ich auch, dass das ganze Thema Trading, Ausbildung in Deutschland eher erledigt ist und auch das ganze Brokerage-Thema eigentlich erledigt ist. Ja, die ganzen CFD, Forex-Broker, die sind ja damit im Endeffekt mehr oder weniger, ja, ich will nicht sagen überflüssig, aber die sind ja die Hände gebunden. Aber nichts ist in dem Sinne passiert. Das finde ich auch wirklich erstaunlich. Das hat ja mehrere, offensichtlich mehrere Aussagen, dass nämlich auf der einen Seite die Handelskonten der meisten Leute gar nicht so groß sind, dass sie da in irgendeiner Art und Weise in diese Begrenzung reinfallen. Ja, so. Oder eben tatsächlich bereit sind, diesen Schritt zu machen, wenn sie eben da deutlich unterwegs sind. Ja, also ich denke, so Grenzgänger wird es da kaum geben. Also entweder man ist halt im kleinen Bereich, ja, das ist dann eher tatsächlich fast so eine Art Hobby, oder eben du bist so professionell, aber dann hast du eben auch ein professionelles Unternehmen und professionelles Konto und so weiter und ja, dann fällst du auch da raus. Also
Ja,
ja, ich war selbst auch überrascht, ja.
und interessant ist auch, also das entspricht auch meiner Lebenserfahrung. Sachen, die das muss nicht mal mit Börse zu tun haben, also auch so persönliche Erfahrungen, wo man am Anfang denkt, ach du Scheiße, das ist ja das Schlimmste, was mir passieren konnte, oder das ist eine wirklich blöde Sache, haben auch immer irgendwo eine gute Seite, ja? Also zum Beispiel wäre ich wahrscheinlich heute immer noch ein Angestellter bei der Bank, wo ich war. Ich war ja auch nicht unglücklich, so kann man das ja nicht sagen. Also ich hatte erstens gut Geld verdient, zweitens hatte ich den Job, der mir wirklich Spaß gemacht hat. Das Einzige war eben dieser Zwang, dass andere Leute mir im Prinzip diktieren, wann ich anwesend sein muss. Also es ist ja tatsächlich so gewesen, auch in der Bank, dass einfach von Führungskräften erwartet worden ist, dass sie eben nicht nur 40 Stunden in der Woche da sind, sondern eher 50 Stunden oder so. Ja, wer
Ja, klar.
gerade im Winter, wo man es sehen konnte, als erstes das Licht im Büro gelöscht hatte, der war unten durch, sozusagen. Ja. Und das hat mich genervt, weil ich dachte, wenn ich meine Arbeit gut mache und dann ist es völlig egal, ob ich es in 30, 40 oder 50 Stunden in der Woche schaffe, Hauptsache ich mache meine Arbeit. Und wenn ich fertig bin, gehe ich einfach nach Hause. Aus. Punkt. Ja, dennoch, der Job hat mir ja Spaß gemacht. Und wahrscheinlich würde ich ihn immer noch heute machen, wenn nicht 2011 die Bank, für die ich gearbeitet habe, verkauft worden wäre. Und im Zuge dieses Verkaufs sollten dann auch natürlich irgendwie Jobs abgebaut werden und zusammengelegt werden mit dem Käufer. Und sie hatten mir dann einen neuen Job angeboten, der aber aus verschiedenen Gründen für mich nicht in Frage kam. Und deshalb habe ich damals einen Aufhebungsvertrag ausgehandelt, um dort auszusteigen. Ja. Und so war diese schlechte Nachricht, die es im ersten Augenblick für mich war, dass mein Job jetzt wegfällt, am Ende eine gute Sache für mich, weil ich dadurch eben was gefunden habe, was mich von diesen Zwängen befreit und mir Spaß macht. Und nur so bin ich dann, ist es am Ende nach einem langen Prozess zu der Gründung von Optionsuniversum gekommen. Ja? Und genau, was ich jetzt finde ich wieder spanne ich wieder den Bogen zurück. Auch diese Sache mit diesem leidigen Gesetzesthema, ja, die mich gezwungen hat, eine GmbH zu gründen, was ich sonst nie gemacht habe, hat auch Vorteile für mich, wie ich jetzt feststelle, weil zum Beispiel, wenn man innerhalb der GmbH Aktiengewinne macht, dann sind die so gut wie gar nicht zu versteuern, also legal nicht zu versteuern, weil sich hier eine Kapitalgesellschaft an einer anderen Kapitalgesellschaft beteiligt und damit es nicht zu einer Doppelversteuerung kommt, muss man innerhalb der GmbH diese Aktiengewinne nur mit einem sehr, sehr geringen Prozentsatz versteuern. Das heißt, die kann man sehr gut dort thesaurieren, zum Beispiel, ja. Und das sind Sachen, die ich wahrscheinlich, mit denen ich mich sonst nie beschäftigt hätte, wenn ich nicht selbst gezwungen worden wäre, diesen Schritt zu gehen, ja. Und ja, so dass ich gar nicht zu sehr darüber klagen möchte. Wie du schon sagst, das ist ja auch deine Erfahrung, das Geschäft gibt es immer noch sozusagen und man muss auch mal die Vorteile sehen von so einer Konstruktion.
Klar, ich meine, es ist natürlich das, was du jetzt erlebt hast, wenn man erstmal so ein bisschen die Revolutionsbrille wieder abgesetzt hat, dann erkennt man eben auch ein paar Chancen oder Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, wie es immer ist. Ja, aber klar, im Grundsatz, und das kenne ich ja von mir, ich bin auch immer erstmal auf 180, ja. Aber natürlich ist es erstens nie so heiß, wird es nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird, und zweitens, es gibt auch immer Ausweichmöglichkeiten, so. Und das ist es im Endeffekt. Lass uns mal über Finanzen sprechen, weil da sind wir eh schon so ein bisschen reingegangen. Und du hast ja auch gesagt, naja, eigentlich, die Leute mit den Kleinkonten, die haben dann eben so Schwierigkeiten. Ab welchem Konto lohnt es sich überhaupt? Oder ab welchem Konto macht es Sinn? Sag mal so, ist es sinnvoll, sich mit Optionen zu beschäftigen?
Ja, also ich würde mal sagen, wenn man die Optionsstrategien, die wir so empfehlen, erhandeln möchte, dann sollte man ein Konto haben von 20.000 Dollar Minimum, besser 50.000 Dollar. Wenn man weniger hat, dann kann man zwar auch was machen im Optionsbereich, aber man ist schon ein bisschen eingeschränkt handlungsfähig, ja. So will ich das mal ausdrücken.
So, und dann ist natürlich auch die Frage, komme ich denn wirklich weit, so, wenn ich jetzt 50.000 Dollar Konto habe? Jetzt fangen die Leute an zu rechnen, aus gutem Grund natürlich. Ja, kann ich denn dann davon schon leben? Was ist drin als Optionshändler?
Ja, also ja, gute Frage. Tatsächlich gibt es Leute, die sich bei uns melden und sagen, sie haben hier meinetwegen 20, 30, vielleicht sogar 40 oder 50.000 Dollar oder Euro, ist ja fast das Gleiche. Und streben an, davon leben zu können. Dann muss ich sagen, diesen Zahn muss ich Ihnen leider ziehen. Also wir sagen immer, ich winde mich da immer ein bisschen, wenn jemand danach fragt, was ist drin im Optionshandel, weil das von so vielen Faktoren abhängt. Ne? Und aber so ganz als ganz grobe Richtschnur sage ich, als Stillhalter, so wie wir unterwegs sind, kann man damit rechnen, dass man im langfristigen Durchschnitt irgendwo was zwischen 10 und 20% verdienen kann. Ja? Das ist aber, das betone ich an der Stelle auch immer, es ist wirklich ein Durchschnittswert. Ja? Es wird Jahre geben, da wirst du nichts verdienen. Im schlimmsten Falle wirst du vielleicht sogar ein bisschen was verlieren. Und das wird sensationell gute Jahre geben, wo du vielleicht 50, 60% machst. Alles andere, aber so dreistellige Renditen oder so, von denen Daytrader oftmals träumen, irgendwie, kann ich nicht erreichen auf die Art und Weise, wie wir hier Optionen handeln, jedenfalls nicht unter einem gesunden Abwägung von Chancen und Risiken. Ja, so ist das.
So, und das ist natürlich genau das, man diese Frage erörter ich in vielen Gesprächen zwangsläufig, weil es, also so in Interviews, weil es natürlich viele Menschen beschäftigt, zu Recht eben auch beschäftigt. Und es ist ein bisschen desillusionierend, wenn man einige schon sagt, okay, Mensch, will mich auf 50 oder auch 100.000, da kann es ja dann schon losgehen. Nee, tut es eben nicht. Ja, weil 10% ist, wenn du das anguckst, ist schon echte Leistung. Ja, Punkt.
Tatsächlich, ja.
Ja, so, und wenn du irgendwie 10% von 100 machst, ja, das hast du 10.000 vor Steuern, dann bleibst du irgendwie, sagen wir mal, 7.400 übrig. Ja, das ist
Das
ein
wird schon
angenehmer
eng,
Urlaub.
glaube ich.
Ja, also, ja, so, das ist ein angenehmer Urlaub, that's it. Ja. Noch
Genau,
nicht mal
das ist es.
richtig auf den Putz gehauen. Und
Genau.
da kommst du nicht wirklich weit. Und das ist etwas, wo ich auf der einen Seite sage, ja, klar, ich meine, im Endeffekt, wir alle können vom Trading profitieren, aber es ist halt ein langer, langer, langer Weg, um wirklich davon leben zu können. Da musst du schon auch echt ein fettes Konto haben.
Du musst ein
Also.
fettes Konto haben, ganz genau, da bin ich bei dir, Wieland. Also es ist tatsächlich ja so, du musst ja auch Jahre abdecken, wo du vielleicht gar nichts verdienst. Ja, das heißt, eigentlich musst du so ein Konto haben, dass du in einem Jahr so viel Geld verdienst, dass du für ein weiteres einen Puffer hast, wo du vielleicht, wo es nicht so läuft, ne? Und dann auch unerwartete Ausgaben. Dafür solltest du vielleicht auch eine kleine Rücklage bilden und all sowas. Und
Ja,
Altersvorsorge
klar.
darf man natürlich auch nicht vergessen. Pipapo, nicht? Also es muss schon hoch sechsstellig sein, das Konto, damit du davon leben kannst, ist meine Meinung. Alles andere ist Augenwischerei. Und
Ja. Ja. Also das soll jetzt auch nicht heißen, dass man irgendwie nicht anfangen sollte, wenn man irgendein Geldbetrag hat und sich
nö.
dafür interessiert. Aber man muss sich eben die Zeit geben. Man muss eben auch, und das ist eben das, was eben auch in anderen Gesprächen immer wieder auch rüberkommt, da machst du halt was nebenbei.
Genau.
Ja. Und da ist ja auch nichts Schlimmes dran. Ja. So. Und das ist das, was im Endeffekt für viele eben auch überraschend ist, glaube ich, dass sie sagen, wie, ihr macht noch irgendwas, warum macht ihr denn doch Ausbildung, Dienstleistungen, Services oder sonst
Ja.
irgendwas, was wir eben so machen. Ne? Ja, und
Ja.
das hat eben auch einen Grund. Und das darf man auch nicht vergessen. Und das kann man auch ruhig sagen, dass es eben so ist. Ja. Es hat ja nichts damit zu tun, ob man ein guter oder schlechter Trader ist. Es ist
Ja.
eine reine Frage der Mathematik. Und wenn man nicht ein Riesenzocker ist auf einmal, ja, dann musst du dich eben langsam hocharbeiten. Ist halt
Genau.
so. Ne?
Ja, grundsätzlich nichts dagegen spricht, wie du schon sagst. Also es ist ja nicht so, dass du nur irgendwie mit dem Trading anfangen kannst und darfst, wenn du gleich so viel Geld verdienen kannst, dass du davon leben kannst. Auch wenn nur der schöne Urlaub rausspringt, ist es doch auch was. Also warum denn nicht? Kann man
Ja,
doch
klar.
machen.
Absolut, absolut. Dann hast du die E-Mails nicht aus deinem Ersparten bezahlt. Auch was.
Genau, das ist doch
Das darf man
toll.
eben auch nicht vergessen. Christian, letzte Frage. Wir haben hier schon so ungefähr eine Stunde jetzt für uns erreicht. Als Ansteiger, als Anfänger, wie fange ich denn an mit Optionen?
Tja.
Was ist denn die einfachste Strategie für mich zum
Die
Beispiel?
einfachste Strategie ist tatsächlich, dass ich ein Put auf einer Aktie verkaufe. Ja? Wenn ich einen Put auf einer Aktie verkaufe, dann habe ich das Risiko, dann habe ich im Prinzip, also ich kassiere natürlich die Prämie, darum geht es. Und ich habe das Risiko, wenn die Aktie fällt, dann werde ich Geld verlieren am Ende. Dann muss ich vielleicht meine verkaufte Option zu einem viel höheren Preis zurückgeben. kaufen, als ich einst bekommen habe. Das ist genau die Gefahr in der Sache. Aber trotzdem ist es für einen Einsteiger in den Optionshandel die am einfachsten verständliche Strategie, würde ich mal sagen. Vor allem man wettet auch nicht gegen den langfristigen Aktientrend. Wir alle wissen, es gibt eine positive Aktienmarkt. Drift, also sehr langfristig betrachtet, dann gehen die Aktienmärkte nach oben. Und ich sollte nicht versuchen, am Anfang mich gleich gegen den Wind zu stellen und darauf zu setzen, dass die Aktie, die ich da am Wickel habe, dass die jetzt mal in den nächsten Wochen oder Monaten eher fällt. Sprich, ich suche mir eine trendstarke Aktie, die im Aufwärtstrend ist und verkaufe Puts. Und hoffe, dass ich diese Prämien größtenteils behalten darf. Trotzdem die Warnung, ich sollte das auch nicht hier blind tun oder in einem Umfang, der große Risiken mit sich bringt, sondern ich sollte mein Risiko auf jeden Fall im Griff behalten. Ich sollte vor allem, ehe ich das tue, sollte ich schon einen Plan haben, was ich mache, wenn es gegen mich läuft. Ganz einfache Regel beispielsweise, ich verkaufe einen Put, erhalte eine Prämie in Höhe von $5. Wenn der Markt gegen mich läuft, sprich, wenn die Aktie leider nicht steigt, sondern fällt vielleicht, dann sollte ich spätestens, wenn sich diese Prämie verdoppelt hat, wenn aus den 5 $10 geworden ist, dann mache ich diesen Trade zu, ja, und realisiere den Verlust. Das ist das Wichtigste, dass ich irgendwie, und sei es noch eine so einfache Regel, wie ich sie gerade geschildert habe, dass ich irgendeinen Plan dafür habe, wenn es nicht für mich läuft, ja.
Perfekt. Ja. Sehr schön. Christian, vielen lieben Dank für die
Sehr
ganzen
gerne.
Einblicke und den, ja, Rundumblick sozusagen in das Optionsuniversum. Und jetzt haben wir ja beide schon jetzt im Podcast dich oder schon eine ganze Zeit vorher mal. Das heißt, wer euch kennenlernen will, kann natürlich mal reinhören und dann entsprechend auch auf euch zukommen.
Gerne.
Denn ja, ich glaube, ohne Ausbildung geht es im Optionsbereich eher weniger. So, ja.
Genau. Also es ist auch wirklich eigentlich ist das die Empfehlung 0, wenn eben man der Verkauf von Puts die Empfehlung 1 war. Bevor man sowas macht, man sollte sich in der Theorie zumindest damit beschäftigt haben. Das würde ich auch so sagen. Ja, Wieland,
Absolut.
vielen Dank auch an dich, dass ich hier zu Gast sein durfte. Es hat mir viel
Gerne.
Spaß gemacht und ja, es versetzt mich jedes Mal in eine gute Stimmung, wenn ich über Optionen sprechen kann. Es ist einfach, ich habe hier mein Hobby zum Beruf gemacht sozusagen und spreche gerne darüber. Vielen Dank für die Einladung.
Perfekt. War mein großes Vergnügen. Danke dir.
Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse. Denn wenn wir über Impulse sprechen, dann heißt es natürlich auch für dich, dass du überlegen musst, wie kann ich das in meine persönliche Praxis am besten auch umsetzen, adaptieren und dabei halt eben alles Gute, viel Erfolg. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn auf jeden Fall mit deinen Freunden, Bekannten und all denen, von denen du weißt, dass sie sich für Börsenhandel und Trading interessieren. Hinterlass mir gerne auch eine Bewertung oder schick mir eine E-Mail, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Folge mir auf Facebook und vergiss nicht, den Newsletter zu abonnieren, der Torero Trader School, um eben immer auf dem aktuellen Stand der Dinge zu sein, was Veranstaltungen, Ausbildung, Schulung, Vorträge oder auch neue Artikel angeht. In dem Sinne freue ich mich aufs nächste Mal gemeinsam mit dir, wünsche dir viel Erfolg, alles Gute. Bis zum nächsten Mal bei Torero Trader Insights, dein Wieland Alt. Da du ja noch da bist, ich will dich nochmal einladen in die VTRD. Schau mal vorbei, vtrd.de. Schau dir an, wo die Regionalgruppen sind und ob die Webinare vielleicht auch nochmal interessant sind. Dann werde gerne ein Mitglied bei uns.